Wir wollen heute Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Die Aussage, mit der der letzte Text, der letzte Teil endete, war ja, dass diese Gemeinschaft der Gläubigen wiederholt mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Sie wurden neu mit Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft mit Freimütigkeit, haben wir gelesen. Sie erlebten das, was wir, denke ich, auch wieder ganz neu brauchen, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um wieder begeistert zu sein für das, was Jesus uns gegeben hat. In einer gefallenen Welt zu leben, in einem Umfeld, was immer mehr ungläubig wird oder ist, fühlt sich oft an, als schwimmen wir gegen den Strom. Und wenn wir so mit Missverständnissen, mit Kritik, mit Anfeindungen vielleicht auch über unsere Werte oder mit Spott ausgesetzt sind, dann kann schnell auch Entmutigung kommen. Entmutigung, Erschöpfung oder was ich auch so wahrnehme, Gleichgültigkeit dem gegenüber, was eigentlich Jesus Christus von uns möchte, von seinem Auftrag, den er uns gegeben hat. Und den ersten Christen, denen ging es ganz ähnlich. Das waren keine Überchristen jetzt irgendwo geschwebt, sondern denen ging es genauso wie uns. Sie waren mit der Verhaftung ihrer Leiter konfrontiert, mit heftigen Drohungen, mit bösartigen Verschwörungen auch gegen ihre Gemeinschaft. Aber wie reagierten sie drauf? Sie reagierten darauf, indem sie sich zum Gebet versammelten, zum Gebet zusammenkamen und wieder neu sich füllen ließen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das war das, was sie stärkte, ihre Zusammenkunft in der Gemeinde und dieses Neuerfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und diese Erneuerung war auch für die Christen im ersten Jahrhundert wichtig, so auch wie das für uns immer wieder wichtig ist, weil wir sonst ausbrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Unser Licht geht aus, unser Licht verblasst in dieser Welt. Und heute kommen wir zu einem Textabschnitt, was uns auch wieder so einen Einblick in das Gemeindeleben, in das Gemeindeleben der frühen Christenheit in Jerusalem gibt. Und ich lese heute ab Apostelgeschichte 4, Vers 32. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Das klingt doch gut, oder? Ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als Privatbesitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Bis hierher zunächst einmal. Und ich sage es nochmal, sie waren ein Herz und eine Seele. Und das ist doch, wie diese Gemeinschaft beschrieben wird, einfach wunderbar. Für uns klingt es vielleicht ein bisschen kitschig oder zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht auch. Aber so beschreibt Lukas hier diese Gemeinschaft, diese Gemeinschaft, die sie untereinander hatten. Ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als Privatbesitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Und nein, die ersten Christen, sie wollten kein kommunistisches System irgendwie da ausprobieren, etablieren in der Gesellschaft, sondern sie lebten eine Großzügigkeit, eine Güte, ein Mitgefühl, welches von Jesus Christus selbst geprägt war. Eine Auswirkung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Einsatz für das Wohlergehen, in erster Linie auch für die Glaubensgeschwister. Und auch nicht einer sagte, dass er etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. So übersetzt es die Elberfelder Bibel. Und spätestens hier bei diesem Vers steigen die meisten Christen aus, wenn es darum geht, sich an den ersten Christen zu orientieren. Oder? Spätestens hier sind sie raus. Wir lieben das ja, die ersten Christen, das sind unsere Vorbilder und wir wollen uns an ihren leben. Aber hier bei diesem Vers, da wird es dann schon schwierig. Unwillkürlich neigen wir eigentlich dazu, diesen Gedanken von uns zu weisen und zu fragen, ob dieses Gemeinschaftsleben heute noch für uns der Wille Gottes ist. Und so möchte ich mal etwas Grundlegendes vielleicht zum Verständnis und auch zur Anwendung solcher Texte weitergeben. Man nennt es narrative Texte, also das sind Erzählungen, Berichte, historische Berichte in der Bibel. Es gibt ja in der Bibel auch verschiedene Literaturgattungen, habt ihr bestimmt alle schon gehört. Literaturgattungen in der Bibel ganz verschieden und das sind hier so narrative Texte, diese Erzählungen, diese historischen Berichte, so und so ist es abgelaufen, so war es gewesen in dieser Zeit. Davon gibt es im Alten Testament noch mehr als im Neuen Testament. Im Neuen Testament haben wir die vier Evangelien, wobei auch da Lehrpassagen enthalten sind, aber auch die Apostelgeschichte, die wir jetzt so betrachten. Und dann auch teilweise in den Briefen, wenn Paulus berichtet, so und so ist es mir ergangen. Also jedenfalls, das sind Texte, die Berichte, die auf die Geschichte schauen. Und bei solchen Texten kam immer wieder diese Frage auf, schon immer in der Christenheit, wie wollen wir sie anwenden? Wollen sie uns zum Nachmachen einladen? Wenn ja, was, wie viel und wer darf das festlegen? Und selbst diejenigen, die zu dieser Annahme neigen, das Nachmachen, die ziehen ihr Vorhaben nicht ganz konsequent durch, wenn man genau hinschaut. Ja. Auch die machen irgendwo an einer Stelle Kompromiss. Aber für eine gute und gesunde Auslegung ist es wichtig, dass wir diese Art des Textes hier beachten. Wir haben hier einen Bericht, so und so ist es gewesen. So und so hat Gott oder Gottes Geist damals in dieser Zeit gewirkt und inspiriert und gehandelt, hineingewirkt in diese Welt. Ja. Und ja, wir dürfen uns von solchen Texten, Gottes Wort ist ja ein ewiges Wort und spricht auch heute noch zu uns. Solche Texte wollen auch uns in unserem Leben anregen und inspirieren, aber nicht in dem Sinne, dass wir jedes Detail übernehmen für uns, sondern vielmehr dahinter die Absicht Gottes und die Gesinnung dahinter sehen und entdecken. Zum Beispiel die Bibel verlangt an keiner Stelle eine gleiche Verteilung der Güter. Oder gar das Aufgeben von persönlichem Besitz. Aber hier in dieser Zeit hat der Heilige Geist ihr Herz dafür geöffnet, so zu handeln in dieser ersten Gemeinde. Das war die Situation. Also wie gesagt, es besteht keine Vorschrift. Aber der Text zeigt uns immer wieder, was möglich ist, wenn der Heilige Geist uns erfüllen darf. Und was passiert, wenn er die Gemeindegeschwister inspiriert? Ein Herz für die anderen, eine Großzügigkeit, eine Bereitschaft zum Teilen und nicht zum Festhalten an eigenen Dingen, an materiellen Dingen. Die Gläubigen hier, sie verkauften ihre Besitztümer und hatten großes Vertrauen in die Apostel, dass sie sagten, wir gehen davon aus, dass ihr das Richtige mit dem Geld macht, wir legen es euch zu Füßen. Da herrschte großes Vertrauen auch in der Gemeinde zur Leitung. Aber wichtig ist mir, dass es ein geistgeleitetes Verhalten ist, was hier gezeigt wird. Und nicht der Versuch, irgendwie das Urchristentum nachzuahmen. Ja. Wurde ja auch schon versucht in der Kirchengeschichte. Man hat sich dann zurückgezogen, Wohngemeinschaften gegründet und all diese Dinge versucht, irgendwo nachzumachen. Meistens ging das nicht sehr lange. Hier ist es ein geistgeleitetes, eine vom Geist geleitete Sache gewesen und es hat sich so begeben. Und dann geht der Fokus der Berichterstattung beispielhaft auf einzelne Personen, um auch zu zeigen, auch damals war nicht alles perfekt. Es gab solche und es gab solche wie heute auch. Ja. Zunächst wird ein Josef erwähnt, von den Aposteln Barnabas genannt, der ermutigt. Und wir werden in der Laufe der Apostelgeschichte nochmal auf seine Person zu sprechen kommen. Aber hier zunächst mal nur, dass diese Erwähnung, dass auch er zunächst seine Besitztümer verkauft hat, seinen Acker und das Geld den Aposteln gegeben hat. Er wird hier benannt als ein positives Beispiel aus der Gemeinde. Nur einer wird aufgezählt. Und danach fängt eigentlich nach diesem Bericht fängt in allen Bibeln, oder wie soll ich das sagen, die Kapiteleinteilung ist ja nicht inspiriert. Ja? Für mich gehört das zusammen, aber die meisten Bibeln machen hier ein neues Kapitel, aber ich würde es zusammenlassen, weil das für mich eine Gegenüberstellung ist, die hier stattfindet. Jetzt beginnt nämlich die Geschichte von Hananias und Sapphira. Ja? Gleich im Anschluss an dem, wo uns Josef hier als positives Beispiel gezeigt wird, kommt die Geschichte von Hananias und Sapphira. Und auch die beiden sagen sich, ja, so viel wie wir haben, brauchen wir nicht. Lass uns was zu Geld machen. Ja, gesagt, getan, bei eBay Kleinanzeigen vielleicht. Ja, geht schnell. Wir brauchen keinen Makler. All diese Dinge, Maklergebühren können wir uns sparen, der gesamte Betrag. Aber das ist ja das Erstaunliche. Sie stellen nicht den gesamten Betrag der Gemeinde zur Verfügung, sondern sie behalten einen Teil für sich. Ja. Davon machen wir eine Kreuzfahrt oder kaufen uns ein schickes Auto. Lass uns da auch mal was genießen. Wir haben es uns doch verdient. Ja. Und hör zu, bis hierher war das überhaupt kein Problem. War kein Problem. Du kannst, und das möchte ich betonen, du kannst mit deinem Besitz machen, was du willst. Es ist deine Sache. Ob du dir dafür irgendwelchen Firlefanz kaufst oder ob du es in die Gemeinde spendest, es ist deine Sache. Ja, es ist deine Angelegenheit. Das möchte ich immer wieder ganz sehr betonen. Gott freut sich über einen freudigen Geber. Und wenn da irgendwie Druck oder schlechtes Gewissen gemacht wird, dann geht die Freude beim Geben ganz schnell verloren. Stimmt das? Ja, wenn es irgendwie zum Zwang wird oder zur Pflichterfüllung, dann geht die Freude beim Geben schnell verloren. Lasst uns da auch gegenseitig darauf achten, ja, dass wir wirklich das geben, was Gott uns aufs Herz legt und was wir auch bereit sind, das mit Freude zu geben. Auch wenn momentan in unserer Gemeinde die Finanzen etwas knapper werden, möchte ich lieber über den Segen des Gebens reden, als irgendwelche Vorgaben zu machen. Jedenfalls etwas vom Erlös zurückzubehalten, das war nicht das Problem bei den beiden gewesen. Das Problem war Heuchelei, Lüge, etwas anderes vormachen, als wie wirklich da war. Eine Großzügigkeit irgendwie zeigen zu wollen, ohne dass sie wirklich vorhanden war. Immer dann, wenn das Neue Testament etwas zur Großzügigkeit oder auch zum Teilen, zum Geben, wenn sie dazu auffordert, dann soll das immer von ganzem Herzen geschehen. Das ist wichtig. Immer von ganzem Herzen. Und auch dieses Handeln hier, diese beiden waren ja auch erste Christen. Ja? Da ist uns, denke ich, allen klar, bitte nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen. Wichtig ist, dass all das, was wir tun, angeregt ist vom Heiligen Geist. Und wenn er uns in diese Richtung führt, also in die Richtung des Gebens, jetzt nicht das was anderes vormachen, sondern des Gebens, dann ist es etwas ganz, ganz anderes. Ja. Und das zeigt uns auch hier im weiteren Verlauf, wie die ersten Christen darauf angewiesen waren, auf das Wirken des Heiligen Geistes, auf seine Impulse. Wie sonst kommt Petrus darauf, so eine Frage zu stellen? Wenn Leute, ihr müsst euch das ja mal praktisch vorstellen, wenn Menschen in die Gemeinde kommen, Geld bringen, wie kommt Petrus darauf, so eine Frage zu stellen? Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Petrus erkennt hier durch den Geist Gottes die Ursache, das, was eigentlich dahinter steht, das, was eigentlich abgelaufen ist. Ja. Im Vers 4 dann nochmal, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Oder dann später nochmal zur Frau, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Das Handeln war angeregt von Satan und betrifft in erster Linie Gott. Wir denken vielleicht manchmal, wir belügen nur Menschen, wir machen den Menschen etwas vor, aber in erster Linie treffen wir Gott. Und die Quelle so eines Verhaltens lesen wir hier auch. Und ihr Lieben, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Also hier ist klar, obwohl es die ersten Christen waren, bitte nicht nachmachen, es kann tödlich enden. Und das ist ja auch so ein Phänomen. Seitdem haben viele Heuchelei betrieben oder haben was anderes vorgegeben, als wirklich dahinter stand und sind nicht tot umgefallen. Ja. Warum? Viele haben ja Fehler gemacht und sind nicht tot umgefallen. Warum? Ich glaube, dass Gott hier auch ja so, wie soll ich sagen, exemplarisch handelt, ein Zeichen setzt. Er offenbart damit, wie er Heuchelei sieht, Heuchelei in der Gemeinde. Aber es macht deutlich, wie schlimm so ein Verhalten Gott gegenüber ist. Ja, wie schlimm er so ein Verhalten findet. Und eins möchte ich vielleicht hier auch noch an dieser Stelle betonen. Gott selbst und nicht etwa Petrus diszipliniert hier. Ja, es ist Gott, der hier diszipliniert und nicht Petrus. Er hat diszipliniert Hananias und seine Frau Sapphira, weil sie ja gemeinsam diese Sünde begangen haben, den Geist Gottes versucht und belogen haben. Ja. Und jetzt heißt es im Vers 11, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dieses hörten. Große Furcht kam über die ganze Gemeinde und über alle, die es gehört haben. Dieses Geschehen hatte abschreckende Wirkung, vorbeugende Wirkung. Ja. Jeder aus der Gemeinde hat sich jetzt genau überlegt, ob er auch so handelt oder nicht. Ja. Große Furcht kam über die ganze Gemeinde und über alle diejenigen, die davon erfuhren. Übrigens, hier ist das erste Mal in der Apostelgeschichte, fällt dieser Begriff Gemeinde. Wir befinden uns jetzt schon im Kapitel 5. Ja. Hier kommt das auch das erste Mal der Begriff Gemeinde auf. Und vielleicht waren ja jetzt erst so einige Strukturen gelegt, Dinge organisiert, in Form gebracht, dass man jetzt an diesem Punkt von Gemeinde sprechen konnte. Gemeinde, Versammlung, die heraus- oder zusammengerufenen könnte man auch übersetzen. Ja, all das steckt in diesem Begriff Ekklesia drin, meistens wiedergegeben in unserer Zeit mit Kirche. Und jetzt ist es wichtig, dass wir das große Ganze im Blick behalten. Sowieso immer bei diesen Texten das große Ganze im Blick behalten. Nach meinem Verständnis wollte Lukas mit der Apostelgeschichte zeigen, dass auch in der ersten Gemeinde nicht alles super lief. Ja. Dass es unter den Mitgliedern welche gab, die nicht mit ganzem Herzen dabei waren. Wie heute auch. Ja. Aber dass trotz der Schwächen, trotz der Fehler, die passieren, selbst Sünde, dass die Ausbreitung des Reiches Gottes, die Verkündigung des Evangeliums weiterging, nicht aufgehalten wurde, das Ganze nicht zum Einstürzen gebracht hat. Ja. Menschliche Schwächen, menschliche Fehler haben Gott nie aufgehalten. Und das will auch Lukas hier in der Apostelgeschichte immer wieder deutlich machen, durch Höhen und Tiefen. Und jetzt wird wieder unser Blick auf ein positives Ereignis gelenkt. Vers 12, positives Geschehen. Aber heißt es hier, also dieses Aber heißt trotz dieser Geschichte vorher mit Hananias und Sapphira, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Wir können ja denken, jetzt ist die Salbung weg. Jetzt ist die Gemeinde dahin. Ja? Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren einmütig in der Säulenhalle Salomos. Zeichen und Wunder geschahen durch die Hände der Apostel, nicht durch alle Christen, durch die Hände der Apostel und auch unter dem Volk, nicht in der Gemeinde. Und dann lesen wir etwas Erstaunliches. Von den übrigen aber wagte keiner sich, ihnen anzuschließen. Das habe ich manchmal auch von unserer Gemeinde gedacht. Ihr könnt ruhig lachen. Zeitweise habe ich das auch von unserer Gemeinde gedacht, dass sich keiner wagt, uns anzuschließen. Aber hier wird es anscheinend in positiver Form hervorgehoben, weil man sich, ihr Lieben, einer Gemeinde nicht einfach so anschließen kann. Ja? Weil ich mal Bock habe, weil mir es hier gefällt, weil es ja, mir der Lobpreis gefällt, ja, oder irgendetwas anderes ich gut finde. Man kann sich nicht, und das war diesen Leuten damals auch klar, ich kann mich dieser Gemeinde nicht einfach so anschließen. Niemand wagte es, sich ihnen einfach anzuschließen. Man fand die Christen gut, man war begeistert von ihnen, von das, was sie gemacht haben. Aber anschließen, das fand man dann doch, das war jetzt nicht angebracht. Ja. Sie spürten, es muss vorher etwas passieren. Diese Leute da, die sich da versammelten, die haben eine besondere Beziehung zu Gott. Ihre Überzeugung, ihre Werte, die kann man nicht so einfach übernehmen. Da muss zuvor etwas in meinem Leben passieren. Ja. Muss etwas passieren, eine Lebenswende, eine Hinwendung zu Gott. Und dann ist es Gott, derjenige, der hinzutut zur Gemeinde. Ja. Vers 13, doch das Volk rühmte sie. Ehrfurcht, eine heilige Scheu auf der einen Seite, aber auch Anerkennung und Wertschätzung. Im Kapitel 2, wenn ihr euch erinnert, war ja die Rede von, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Und jetzt haben sie anscheinend die Bevölkerung schon mehr erlebt, von den Christen mehr mitbekommen, haben gesehen, was durch Gemeinde Jesu in dieser Welt möglich ist. Und jetzt hatten sie Hochachtung, Lob, und die übrigen Menschen in Jerusalem sahen, was die Christen taten, und sie schätzten die Christen in ihrer Stadt. Und das ist doch schön, oder? Das ist doch gut, wenn die Menschen in unserer Stadt uns schätzen. Nicht, weil wir so komisch sind, sondern weil wir Dinge tun, die sie gut finden und die ihnen auch gut tun. Ja. Sie sagten, gut, dass es euch gibt, ihr Christen. Und Vers 14, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, ja, hier haben sie es nochmal, die an den Herrn glauben, hinzugetan. Scharen und Männer von Frauen. Hier haben wir nochmal dieses hinzugetan betont. Diejenigen, die an den Herrn glauben, werden von Gott hinzugetan. Seht ihr hier diesen Unterschied? Das wird ja richtig, richtig deutlich. Keiner wagte sich, ihnen anzuschließen. Ja, bin mal dabei. Nein, sondern die Gläubigen wurden vom Herrn hinzugetan. Und ich glaube, da läuft heute an vielen Stellen manches falsch. Ja. Und dann gibt es Probleme hinterher. Vom Herrn hinzugetan. Vers 15, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Das war auch so ein Phänomen. Ja. Zuvor hieß es durch die Hände der Apostel und jetzt durch den Schatten des Petrus. Gut, hier steht nicht dazu, dass die Leute auch geheilt werden. Mich erinnert das immer ein bisschen an so, vielleicht war es auch mehr verhaftet in diesem Aberglauben der Menschen damals, wie die Geschichte an dem Teich Bethesda, da kommen wir noch darauf zu sprechen. Ja. Aber zumindest hatten sie erlebt, wo Hilfe und Heilung zu finden war. Die Apostel hatten die Hände voll zu tun. Ja. Und so. Und es soll uns auch nicht anregen, irgendwelche Methoden, da möchte ich vielleicht auch noch drauf kommen, irgendwelche Methoden nachzuahmen, ja, nachzumachen. Also mein Schatten wäre ja so wahrscheinlich sowieso zu schmal, ne, um alle zu überschatten, auf alle Fälle. Ja. Also das, ja, nicht, dass wir jetzt anfangen, und hat es ja auch alles schon gegeben. Ich rede ja von nichts, was es nicht schon auch gegeben hat in der Christenheit. Es kamen aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte und alle, hier haben wir es jetzt wieder, und alle wurden geheilt oder alle, die alle geheilt wurden. Das hat sich rumgesprochen in der Umgebung von Jerusalem. Die Menschen wussten, da gibt's Hilfe, da gibt's Heilung. Die haben unter ihnen wirkt eine Kraft, die Heilung bewirken kann. Die Apostel waren beschäftigt, kraftvoll und auch triumphal war die Gemeinde damals unterwegs gewesen. Und sie dachten sich vielleicht, so könnte es weitergehen. So könnte es weitergehen. Das dürfte nie enden. so eine Vollmacht, so eine Wirkung in unsere Stadt hinein, das ist doch toll, oder? Das wünschen wir uns. Aber leider ging es nicht so weiter. Auch gleich war wieder der nächste Ärger da, den es gab. Die religiösen Hohepriester, Sadduzäer, sie wurden von Eifersucht gepackt, weil sie das sahen, was die Christen gemacht haben. Ja? Bisher waren sie die Ansprechpartner, wenn irgendwelche Nöte da waren oder Probleme gaben. Da wendeten sich die Menschen an sie und begegneten ihnen mit Achtung und Wertschätzung im Volk. Und auf einmal tauchen die Christen auf und übernehmen ihren Job. Und vielleicht sogar noch mehr. Ja? Wunder und Zeichen geschehen. Menschen werden geheilt. Jedenfalls die Apostel landen dafür wieder im Gefängnis. Wieder im Gefängnis, aber nicht für lange. Gott dachte sich, so geht das nicht. Die müssen doch meine Botschaft verbreiten. Er schickt einen Engel des Herrn, ich mach's kurz, um sie da wieder rauszuholen. Und dann heißt es im Vers 19, ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zum Volk, zu dem Volk, alle Worte dieses Lebens. Also dieses Leben, was sie schon hatten, dieses neue Leben. Ja. Erholt euch erstmal von dem Schock. Nehmt eine Auszeit, vielleicht ein Sabbatjahr. Braucht ihr psychologische Betreuung? Nein, geht hin und verkündigt. Ja. Das war die Aufgabe. Verkündigt die Botschaft, dieses neue Leben, was Gott euch selbst schon geschenkt hat. Wartet nicht, geht hin und redet. Die Verkündigung des Evangeliums kann sich keinen Aufschub leisten. Ja, es muss verkündigt werden. Menschen müssen gerettet werden. Die Zeit ist nicht unendlich. Ja, kostet die Zeit aus. Die Apostel, sie waren gehorsam, gingen am nächsten Morgen in den Tempel und lehrten dort, als wäre nichts gewesen. Als hätten sie die Nacht einfach so spurlos hinter sich gelassen. Die Führer dagegen, die waren sehr überrascht. Ja. Haben sie nicht geahnt, was in dieser Nacht geschehen ist. Sie schickten beauftragte Diener hin, um die Gefangenen vorführen zu lassen. Aber die Gefängniszelle war leer. Diesmal nicht, wie beim letzten Mal, mit offenen Türen und gesprengten Fesseln, sondern alles wieder fein verschlossen. Als wäre nie was gewesen. Peinlich, oder? Peinlich für die Leute. Die Situation brachte den Hauptmann des Tempels und die hohen Priester in Verlegenheit. Was wird das hier, haben sie sich gedacht? Ja, ich lese es. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies noch werden möchte. Was ist das hier? Wohin soll das alles noch führen, wenn das so weitergeht? Ahnten die vielleicht schon? Ahnten sie vielleicht schon, dass diese Ausbreitung des Evangeliums nicht aufzuhalten war? Was soll das werden? Wohin soll das noch führen, wenn das so weitergeht? Ja. Die Gefangenen jedenfalls sind weg, aber wohin? Wir wissen es schon und diese werden es jetzt erfahren. Vers 25. Es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Frechheit. Frechheit. Das, was sie verhindern wollen, geschieht jetzt weiter. Geschieht weiter, das Evangelium wird verkündigt, die Botschaft verbreitet und das gefiel diesen hohen Leuten überhaupt nicht. Und der Hauptmann mit einigen Dienern, er macht sich auf, um die Apostel zurückzupfeifen, diesmal nicht gewaltsam, weil sie Angst hatten davor, dass Steine fliegen. Die Apostel und die Christen, sie hatten ja die Gunst des Volkes auf ihrer Seite, das Wohlwollen des Volkes auf ihrer Seite. Sie senden hin, um trotzdem diese Verkündigung der Botschaft aufzuhalten und zu verhindern. Und bis hierher soll es heute mal reichen. Wir werden im nächsten Teil bei dieser Stelle weitermachen. Für heute möchte ich uns nochmal zusammenfassen, dass wir diesen Überblick behalten, zusammenfassen, was diese Entwicklung in diesem heutigen Abschnitt war. Der Heilige Geist bewirkt ein wunderbares Miteinander in der Gemeinde. Er bewegt die Geschwister zur Großzügigkeit, zur Bereitschaft zum Geben, zum Teilen untereinander. Ein Mitgefühl, eine Barmherzigkeit innerhalb der Gemeinde ist gewachsen. Und es geschahen Heilungen, Wunder und Zeichen durch die Hände der Apostel. Die Gemeinschaft hatte ein gutes Ansehen in der Öffentlichkeit. Die Bevölkerung war ja angetan von dem, was die Gemeinde bewirkt hat und getan hat, wie sie sich gegeben hat, was sie gesehen hat auch in der Gemeinde, wie sie miteinander und überhaupt mit Menschen umgegangen ist. Aber es wird auch schon deutlich, dass nicht alle in der Gemeinde diese ehrliche, aufrichtige Gesinnung mitteilten, dass sie nicht bei allen vorhanden war. Und dass Gott in der Gemeinde Gericht üben musste. Und auch Widerstand bleibt nicht aus. Der Versuch, die Verkündigung des Evangeliums zum Schweigen zu bringen, immer wieder Widerstand, Aufhalteversuche. Aber in all dem ist Gott am Wirken. Er steht seinen Leuten bei, er gibt ihnen Kraft und Mut und schenkt ihnen Gelingen, damit seine Botschaft sich verbreitet. Unaufhaltsam verbreitet sich die Botschaft von Jesus Christus in dieser Welt. Und das ist bis heute so. Bis heute verbreitet sich die Botschaft unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und auch wir als Gemeinde, wir wollen uns damit eins machen, wollen uns damit einklingen und von Gott gebrauchen lassen. Lassen wir uns neu füllen mit der Kraft des Heiligen Geistes, um uns mit ganzem Herzen da hineinzugeben. Amen. Lasst uns